Was für Kerle, der Pro-Familia-Podcast fürs bewegte Männerleben. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Was für Kerle, dem Pro-Familia-Podcast fürs bewegte Leben, Männerleben. Ich freue mich heute nochmal, Björn Süfke begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, Björn.
Ja, hallo Jörg wieder.
Vielleicht sagst du einmal kurz etwas zu deiner Person. Also für alle, die dich nicht kennen oder die sich die erste Folge von Was für Kerle noch nicht angehört haben.
Ja, gerne. Dann fange ich mit dem Beruflichen an, was wir letzte Woche vor allem hatten. Ja, ich bin Psychologe und Psychotherapeut und eben spezialisiert auf Männer. Mhm. Was heißt spezialisiert? Ich kann eigentlich gar nichts anderes. Leite ich Therapeut, bin nur Männerarbeit, Männerberatung, Mann und Mann, Männerberatung Bielefeld. Mhm. Und bin da mit allen Männlichkeitsthemen, natürlich mit allen Männerthemen beschäftigt, auch mit dem Thema Vaterschaft, auf das wir heute kommen. Aber das interessiert mich vor allem natürlich auch privat. Ja, ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, 9, 11, 13. Insofern ist das ein Thema, wo ich sowohl immer mit diesem Männerauge drauf gucke, als auch sehr persönlich und emotional.
Vielleicht, ich ergänze noch, dass du auch Autor bist. Ich glaube, das hast du gerade nicht so gesagt. Also vielleicht, um noch ein bisschen Werbung zu machen. Du hast wirklich zahlreiche Bücher rund um das Thema Männer und auch über das Thema Vater geschrieben. Heute wird das Thema der Themenschwerpunkt von seinem Vater sein. Und ich habe so bei der Recherche mal so geguckt, womit ich so einsteigen könnte. Und bin auf die Zahl gestoßen, dass 25% der BezieherInnen von Elterngeld Männer sind. Wie würdest du diese Zahl einordnen? Ist das eine positive Veränderungstendenz oder ist das Augenwischerei?
Naja, Augenwischerei kann es ja nie sein, weil es Zahlen sind, aber es ist sowohl eine positive Veränderungstendenz als auch viel zu wenig. Also das Glas ist hier, und das werden wir, glaube ich, heute noch öfter sagen, diese Metapher, das Glas ist halb leer und auch halb voll. Also wir müssen es im Grunde, Jörg, die Entwicklung dazu skizzieren. Ich liefere das jetzt mal so ein bisschen nach. Diese Zahl meines Wissens erhöht sich seit Jahren, seit das Elterngeld, ich glaube 2007, aufgekommen ist, erhöht sie sich von Jahr zu Jahr. Also ist noch nicht mal ein Knick drin, das geht seit Jahren bergauf. Aber es geht mit es hat bei so geringer Zahl angefangen und es geht so langsam bergauf, dass wir, ich habe mal ausgerechnet, ich glaube noch ein paar hundert Jahre bräuchten, bis wir tatsächlich bei so einem 50-50 dabei wären. 25% klingt ja auch sehr viel, aber wenn man es auf die Monate umrechnet, viele Väter ja nur in Anführungsstrichen 2 Monate nehmen und die Partnerin dann 14 oder so. Wenn man es auf die Monate anrechnet, ist es schon immer noch ein relativ geringer Teil. Das repräsentiert, und das hast du deswegen ja wahrscheinlich auch gewählt, die Situation einfach total gut. Wir haben, was das Thema Vaterschaft betrifft, eine totale Entwicklung. Ich denke immer einfach gerne an meinen Vater. Wie das Thema war in den 70ern, oder du bist vorhin in den 60ern noch gerade geworden, nicht Anfang der 70er.
Kommt gerade aus der Zeit, wo man seinen Vater noch nicht gesiezt hat. Oder nicht mehr gesiezt
hat. So ungefähr, ja, genau. Aber wo mir einfach völlig klar ist, all das, worüber wir hier sprechen, worüber wir hier nachdenken, womit wir uns beschäftigen, wie wir unsere Vaterschaft gestalten, ne? Dein Kind ist ja ein bisschen älter, soweit ich weiß, aber auch schon in der Zeit, wie wir es machen können, unsere Väter hatten da keine Chance zu. Also theoretisch natürlich, aber praktisch ja nicht. Und da hat sich doch in einer Generation so viel verändert. Und um jetzt wieder das halb leere Glas zu nehmen, trotzdem ist es weiterhin im Wesentlichen nur im Prenzlauer Berg, wo man vielleicht mal 2 oder 3 Väter mit dem Kinderwagen tatsächlich auf einem Haufen sieht. Also in den, ja, ich sag mal, akademische Mittelschicht-Gegenden, wo ja Veränderung immer anfängt und am stärksten aufgeprägt ist. Es gibt natürlich gerade in der Ober- und in der Unterschicht einfach noch so extrem traditionelle Verhältnisse, dass man da vielleicht auch oft sagen würde, hat sich überhaupt was getan. Also wir stehen da in der Entwicklung, die Entwicklung geht sehr langsam, aber ich bin an der Stelle Optimist, sie geht in die richtige Richtung, sie ist, glaube ich, auch nicht aufzuhalten. Also ich glaube, da gibt es jetzt zu viele Männer, aber die sich das nicht mehr nehmen lassen werden. Ich glaube auch viele junge Männer, ich glaube, dass viel Veränderung auch über die Unternehmen passieren wird, weil die Unternehmen werden in Zeiten des Fachkräftemangels junge Männer, die das einfach gleichberechtigter betrachten, vielleicht auch betrachten müssen teilweise, weil die Partnerinnen einfach sagen, wir können gerne ein Kind kriegen, aber ist klar, ne? 50-50. dann emanzipierte Frau das auch einfordert, schönerweise, die werden einfach Chefs, die sagen, wie es heute eben häufig noch gibt, naja, wenn sie hier 2 Monate Elternzeit, dann weiß ich ja, was ich von ihnen zu halten habe, ne, wenn man bei der kleinsten Kleinigkeit schon das Schiff verlässt, ne, so hat es ein Klient mir mal erzählt, das Gespräch mit seinem Chef. Solche Unternehmen, die so agieren, werden in Schwierigkeiten kommen. Da hoffe ich mir also insofern auch aus der Richtung einfach einen Push, dass diese Möglichkeiten für die nächsten Generationen, sage ich mal, immer besser werden.
Also welche Faktoren würdest du sagen, müssten sich verändern? Was sind Faktoren, die sich positiv daraus auswirken würden, dass Männer aktiver ihre Vaterrolle einnehmen können?
Ich sag mal 3 Sachen. Auf Seiten der Männer, wir Männer müssen verstehen, was wir zu gewinnen haben. So, das ist immer schwer bei Themen, zu denen man noch keine Idee hat, weil man einfach es noch nie hatte. Und das liegt nur beim Thema Vaterschaft und der Natur der Sache. Das ist immer nur eine Vorstellung. Wir Männer, und da kommen wir wieder zum Thema von letzter Woche, und dafür braucht es diesen Gefühlszugang. Also bei mir war es einfach klar, das war mein größter Wunsch, dieses Abenteuer. Mir war völlig unklar, wie das aussehen würde. Aber ich wollte dieses Abenteuer, ich tituliere es ja auch mal wirklich so, nicht missen. Ich wollte wirklich sagen, ich will nicht aus dem Leben gehen und meinen Job als Therapeut einfach gut gemacht zu haben, aber gekniffen zu haben vor diesem größten Abenteuer der Menschheit. So dieser Bock da drauf auch sozusagen, oder die Angst, was du verpasst, wie auch immer du das nennen willst. Aber das sind ja Gefühle, die da, Zugang zu meinen Gefühlen, die da einen Ausschlag gegeben haben. Also wenn wir da einfach Männer haben, wo der Kontakt zu diesen Gefühlen, wie gesagt, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, nicht so da ist und diesen Wunsch deswegen nicht entwickeln, ja, gut, dann wird es schwierig. Dann werden die sehr schnell auch wieder in die alten Rollen Versorger, Beschützer, Ernährer der Familie kommen. Also diese, auf der Männerseite, dieser Bock sozusagen muss da sein. Dann, wenn die Kinder sozusagen mal da sind, was einfach, deswegen thematisiere ich das unheimlich gerne, was weg muss einfach, sind die Diskriminierungen, die Väter schlicht erleben. Und das sage ich auch ganz klar mit diesem harten Wort, in diesem einen Bereich werden wir Männer diskriminiert. Also ich sage mal ganz flapsig, wenn man als Mann wissen will, wie es ist, diskriminiert zu werden, muss man Vater werden und sich um seine Kinder kümmern, weil logischerweise das ist der Bereich, wo wir die Outgroup sind, also nicht die Gruppe, die man als kompetent erachtet, sondern im Gegenteil, da hält man uns ja für minder bemittelt, was das Care, die Fürsorgetätigkeiten betrifft und damit auch Vaterschaft. Und diese Diskriminierung, natürlich oft subtile Diskriminierung, also wir werden nicht
gesagt. Hättest du mal ein Beispiel?
Tausende von Beispielen. Also ich sage mal, als Vater, der sich aktiv um seine Kinder kümmert, wird man 10-mal am Tag diskriminiert. Wenn man in die Kita geht und von den Erzieherinnen nie darauf angesprochen wird, dass die Windeln fehlen. Oder was es heute vielleicht an emotionalen Belangen mit dem Kind gab. Also man wird vielleicht darauf angesprochen, wenn da jemand ein paar über die Rübe gezogen hat. So, dann sollte man als Vater doch mal eingreifen. Aber ich habe es so erlebt, dass obwohl ich genauso häufig die Kinder in die Kita gebracht habe und abgeholt habe wie meine Frau, wir machen es ja seit eher 50-50, kam meine Frau immer nach Hause und sagte, worauf sie alles von den Erzieherinnen angesprochen wurde. Und ich würde jetzt sagen, also ich bin ein durchaus kommunikativer Typ und ich war da immer sehr lange auch und habe mich gesprächsoffen gesagt. Da greifen, das sage ich jetzt gar nicht böse den Erzieherinnen gegenüber, da greifen Stereotype von, das sind Themen, um die sich Mütter kümmern, das sind Themen, mit denen man über die man mit Müttern spricht. Gut sprechen kann. Väter haben da nicht so einen Blick für. Auch so positive Diskriminierung insofern, im Sinne von, naja, der Vater wird Wichtiges zu tun haben. Der kommt hier im Anzug rein, der hat noch einen wichtigen Geschäftstermin, vielleicht den kann ich nicht mit solchen Kleinigkeiten, also unbewusst alles, mit solchen Kleinigkeiten belämmern. Also auch da Stereotypisierungsprozesse wieder. Es hat 1,5 Jahre gedauert, bis ich mal darauf angesprochen wurde, dass die Windeln alle sind. So, sonst waren die Windeln immer nur alle, wenn meine Frau kam, zufälligerweise. Das sind so klassisch, ich könnte beispielsweise andere Eltern, das sind immer diese wunderbaren Beispiele, andere Eltern, mit denen ich, wenn man das Kind abholt, den Weg zum Auto oder nach Hause, wenn man in der Nähe wohnt, geht. Man kommt ins Gespräch über den Kindergeburtstag oder ich überreiche eine Einladungskarte zum Kindergeburtstag meiner Tochter und dann sagt die andere Mutter zu mir, ach Mensch, ja, und was wünscht sich denn Und dann unterbricht sie sich selber und sagt sie, ach nein, dann rufe ich vielleicht nachher mal deine Frau an. Mhm. Ne? Also, das meint die nicht böse, aber es ist eine klassische Diskriminierung. Man traut es mir nicht zu, dass ich weiß, was meine Tochter sich zum Geburtstag wünscht. Und nochmal, das ist durchaus erfahrungsbasiert wahrscheinlich, weil diese Mutter vielleicht bei 10 Elternpaaren, wo 9 eine traditionelle Aufteilung hatten, genau diese Erfahrung gemacht hat, dass man mit der Mutter da gut drüber sprechen kann. Insofern, ich meine das überhaupt nicht als Vorwurf an diese Menschen. Aber das sind natürlich Diskriminierungsprozesse, die wieder genau das Gegenteil von dem bewirken, was wir wollen, nämlich dass Männer unbewusst auch wieder rausgedrängt werden und dann unbewusst quasi ins Büro, an die Werkbank, in den Gärtnern oder was sie draußen machen, ja, fliehen quasi, weil sie in diesem Vaterschaftsbereich schlicht nicht ernst genommen werden.
Mein Eindruck ist, dass auch mal den Müttern da noch doch eine sehr große Rolle zukommt, dass sie da in einer ganz entscheidenden Position stehen. Also wenn man Männer systematisch entmutigt, so, und ihnen immer wieder vermittelt, das kannst du nicht, ach, lass mich mal, so, und ihnen auch nicht, vielleicht, ja, vielleicht sind Männer, liegt dieses Versorgen erstmal nicht vielleicht so stark und sie haben das nicht so geübt, so, dass das vielleicht auch ein bisschen braucht, so, und dass das vielleicht auch erstmal mehr, ja, Anlaufzeit braucht und dass das Wickeln länger dauert, dass es vielleicht umständlich ist, aber so dieses schnelle, ach, lass mich mal. Ja, so, ja. Und ich glaube, dass das ist auch häufig ein Prozess ist, wo Männer, wenn sie das oft genug erlebt haben, dann auch innerlich sich ein ganzes Stück aus diesem Erziehungsgeschehen auch zurückziehen und andere, sich andere Bereiche suchen, wo sie das Gefühl haben, hier sind sie wertvoller, gewollter, genau. Und so.
Ja, du sprichst einen wichtigen Bereich an schon, wenn wir ins Detail gehen. Also das sind, glaube ich, und das ist für mich das Zentrale, diese Kompetenz beziehungsweise Inkompetenzzuschreibungen, die da nochmal unbewusst, das wäre mal ganz wichtig zu sagen. Also ich möchte dich auch an der Stelle dann korrigieren, also ja, da muss man den schwarzen Peter auch den Müttern zuschieben, die, wenn der Mann wickeln geht, ne, mit dem Kind und die dann eine halbe Minute später auch ins Wickelzimmer kommen, obwohl man das wirklich nicht zu zweit machen muss und dann irgendwie noch einen hilfreichen Kommentar haben. Also das sind Frauen, denen ich ganz klar zurufen würde, und das sind die meisten, bitte reflektiert eure Inkompetenzzuschreibung an den Partner. Aber die Wissenschaft hat ganz deutlich gezeigt, Jörg, wenn man das untersucht, diese Inkompetenzzuschreibungen kommen genauso stark und sogar noch einen Tick stärker von Männern selber. Also wenn man fragt in Befragungen, was können Mütter besser und was können Väter besser, also bei was können Väter besser, kommt gar nichts raus, aber dann sagen genauso viel, beziehungsweise immer sogar noch ein paar Prozentpunkte mehr von Männern, von Vätern, dass Mütter das mit dem, das teilweise absurde Sachen, wie aus einem Buch vorlesen oder also noch profaner als wickeln, mit dem Kind zum Arzt gehen, das ist mein Lieblingsteil. Was stimmt denn mit uns nicht, dass man uns nicht zutraut, dass wir uns selber nicht zutrauen, mit dem Kind zum Arzt zu gehen, also weil es da Tränen geben könnte oder was. Egal. Diese Inkompetenzzuschreibungen kommen genauso von Männern wie von Frauen, und das zeigt wieder das Thema, was wir auch beim letzten Mal hatten. Diese Stereotype sind einfach in uns allen drin. Das sind nicht die Frauen oder die Männer, die sich da mal näher an den Riemen reißen, reflektieren müssen. Nein, beide. Beide müssen diese Geschlechterstereotype reflektieren. Der Mann, um es jetzt mal umzudrehen, dem die Frau beim Wickeln immer nachfolgt, könnte sich ja auch mal umdrehen und sagen, Schatz, wohin des Weges? Oder also je nachdem, wie man es, vielleicht mit Humor, vielleicht etwas konfrontativer, auch mal sagen, du, bist du der Meinung, dass ich Überwachung brauche? Oder ne, glaubst du, dass du es besser kannst? Also glaubst du, dass du es besser kannst? Also genau das, wo Frauen vielleicht in anderen Bereichen, wenn der Mann sagt, lass mich mal einparken oder so, vielleicht mal sagen müssen, glaubst du, dass du es besser kannst? Die Wissenschaft, ehrlich gesagt, spricht dagegen. Frauen haben weniger Einparkunfälle. Also Männer müssen sich da, wenn man so will, an der Stelle, genauso wie Frauen, die in klassischen Männerdomänen diskriminiert werden, eben auch mal zur Wehr setzen. Ich bewundere da, das sage ich ganz deutlich immer, auch wenn ich vielleicht nicht immer in jedem inhaltlichen Detail absolut einer Meinung war, auch Frauen der Frauenbewegung, die sich auch einfach mal gegen solche Zuschreibungen gewehrt haben und gesagt haben, was soll das? Das ist Unsinn. Das ist auch nicht witzig. Also wenn es dann, manchmal kommt es ja auch so subtil. Ja. So, als denn, ne, wenn man dann sagt, das war ein Witz. Ja, ne? So, da habe ich auch schon manchmal dann gesagt, irgendwie fand ich aber nicht witzig. Also fand ich nicht witzig. Also uns das auch mal rauszunehmen, zu sagen, nee. Also Ich bin genauso für das Kind zuständig, wie immer 50% der Elternschaft möchte auch ehrlich gesagt so behandelt werden. Aber nochmal, solche Situationen treten oft gar nicht so unbedingt auf, weil das so subtil abläuft und auch die Betroffenen in diesem Fall, die Väter, weil sie das auch gar nicht so gelernt haben zu reflektieren, auch gar nicht so mitbekommen. Ich erlebe das ganz oft, wenn ich Lesung habe zu dem Thema, dass ich lese ja oft Geschichten vor aus dem Buch und so, und da, wo ich das ein bisschen humorvoll aufgegriffen habe mit diesen Diskriminierungen, und die dann wirklich da so sitzen und so ein bisschen lächeln, mal auf ihre Frau so angucken und dann ganz ernst aber auch sagen in der Diskussion, dass sie das noch nie so wahrgenommen hätten. Und dass sie aber jetzt in diesem Moment, wo wir darüber sprechen, so einige Situationen in den Kopf kommen. Und das zeigt ja, das sind Männer, die haben ein 3-, 4-, 5-jähriges Kind, die ist ja in Kitas oder Grundschule oder so, und die haben das gar nicht so wahrgenommen.
Jetzt ist ja auch so ganz stark die Tendenz, gerade beim ersten Kind, wenn das erste Kind kommt, dass sich diese Geschlechterrollen, die eigentlich vorher mal gar nicht so klassisch waren, so nochmal sehr, sehr wieder in eine Richtung ordnen, die doch sehr klassisch geprägt ist. Ja. Ich meine, ich denke, finanzielle Hintergründe spielen eine Riesenrolle. Auch bei der Recherche nochmal geguckt habe, spielte auch soziale Sicherheit eine große Rolle, wann Männer doch mehr Vaterschaft übernommen haben, sprich öffentlicher Dienst zum Beispiel. Also so, wenn man so guckt, wer nimmt denn Erziehungszeit, das ist häufig öffentlicher Dienst, weil die Chance, gekündigt zu werden, ist gering, so, und die Nachteile sind eher gering. So, was müsste sich aus deiner Sicht ändern, damit wirklich auch gesellschaftlich, dass Männer und Frauen, oder dass, sagen wir es mal bei den Männern, dass Männer da aktiver werden könnten?
Ja, also das Problem ist, genau, ich versuche es nochmal aufzudröseln, es sind diese zwei Prozesse, die leider beide in die gleiche Richtung laufen. Also zum einen das, was wir eben besprochen haben, die Vorstellung in den Köpfen, einfach was Männer besser können, angeblich in der Berufswelt, und so, was Frauen besser können. Das ist ein Faktor, das Psychologische. Und dann, das hast du sehr schön angesprochen, dann gibt es einfach die, man könnte auch sagen, die herrschenden Verhältnisse. Du hast Sicherheit angesprochen, da müssen wir einfach darüber sprechen, es gibt einen Gender Pay Gap, wie über eine Ungleichbehandlung, was die Bezahlung betrifft, der Geschlechter, sehr umständlich auf Deutsch, Ungleichbezahlung der Geschlechter, die natürlich dazu führt, das sagst du völlig richtig, wenn der Mann 1.300 Euro netto verdient und die Frau aber nur 1.000, dann ist klar, wer, wenn ein Kind kommt, zu Hause bleibt, weil man kann auf die 300 Euro nicht verzichten. Ja. Also diese Machtverhältnisse sozusagen, die patriarchalen Strukturen, spielen auch immer wieder in diese Richtung auch hinein. Das heißt, weil wir zwei Faktoren haben, die in die gleiche Richtung weisen, uns wieder in die gleichen Rollenmuster drücken, ist das unheimlich schwer zu verändern. Und deswegen jetzt zu deiner Frage, müssen es auch parallel diese zwei Ansatzpunkte sein. Also wir müssen das tun, was ich versuche zu tun, ein bisschen in meinem kleinen, begrenzten Rahmen, über diese Phänomene, diese psychologischen Phänomene aufzuklären. Also, dass sich eben auf der Ebene was ändert, und ich spreche jetzt wirklich nicht nur die Väter an, sondern genauso die Mütter, dass wir an diesen Rollenzuschreibungen arbeiten, dass wir uns selber reflektieren, dass wirklich die Frauen sich genauso auch reflektieren, was schreiben sie da ihren Männern und ihren Männern zu, den Vätern ihrer Kinder zu, und die Männer sich eben reflektieren. Das ist der eine Punkt, also da brauchen wir ganz viel auch wirklich noch Erwachsenenbildung. Ich sage immer ein bisschen flapsig, eigentlich müsste es sowas wie einen Elternführerschein verpflichtend geben, wo einen Abend über dieses Thema gesprochen wurde. Einfach damit mal ein Samen gelegt wird für die Auseinandersetzung. Und parallel muss natürlich, und auch das zeigt wieder, dass beide Geschlechter in die gleiche Richtung rudern müssen und nicht gegeneinander, das haben wir letzte Woche auch, es muss sich an diesen Ungleichbehandlung der Geschlechter, zum Beispiel auch in der Arbeitswelt, was ändern. Um es mal ganz konkret zu sagen, wenn wir es schaffen könnten, dass wir Männer nicht besser bezahlt werden als die Frauen, ich sage es jetzt mal ganz bewusst so, dann wäre das ein ganz großer, was ist das Gegenteil von Hemmschuh, ein ganz großer Wind im Rücken dafür, dass wir in den Bereich von Vaterschaft stärker hineinkommen und hineinkommen dürfen. Ja, also im Grunde, das Geld, was wir mehr verdienen, verhindert eigentlich, dass wir einen Lebensbereich für uns aufschließen, den wir vielleicht, ich will jetzt nicht alle Männer über den Kamm scheren, aber den vielleicht viele, viele Männer sehr gerne. Und für ihre Kinder, sage ich auch mal voraus, weiß nicht, ob wir darüber noch sprechen, Gerade für die Jungen wäre es auch sehr schön, wenn der Vater sehr präsent wäre. Das sozusagen, die Macht kehrt sich an der Stelle da, kommt mir fast wie ein Star Wars Zitat jetzt vor, also kehrt sich da ein bisschen gegen uns. Ja.
Weil ich würde schon nochmal sagen, also was mich schon bedenklich stimmt in den letzten Jahren ist, wie stark Familieneinkommen abgenommen hat im Gegensatz zu den Ausgaben. Also wenn allein die Mieten, wenn du dir anguckst, was im Augenblick, wie das explodiert auf dieser Seite und dann siehst, wie das Einkommen doch sehr stagniert oder tendenziell sogar runtergeht, so, dann finde ich dieses, da fallen mir nicht viele gute Argumente ein, warum man also finanziell Kinder haben sollte, weil dann wird es sehr schnell sehr eng und sehr knapp für Familien. Okay. Das finde ich ist natürlich eine Tendenz, wo man jetzt klar sagt, soziale Gerechtigkeit befördert Elternschaft, muss man ganz klar sagen. Also, und wenn wir das nicht haben, dann brauchen wir uns nicht wundern, warum immer weniger Leute sich auf dieses Abenteuer, ja, auf diesen Weg machen. Jetzt hattest du nochmal die Kinder angesprochen. Ja. Das finde ich auch einen schönen Gedanken. Ja, was haben Kinder davon, wenn sie einen präsenteren Vater haben? Oder was?
Ich muss gerade lachen, weil ich kriege manchmal, wenn ich zu Vorträgen eingeladen werde zum Thema Vater, dann kriege ich manchmal diese Frage sozusagen als Vortragstitel quasi geradezu mit, ne? Die psychologische Bedeutung des Vaters für die Kinder. Und dann fange ich immer ein bisschen provokativ damit an und sage, ich bin nicht bereit, diese Frage zu beantworten, weil die Frage ist schon väterdiskriminierend. Denn diese Bedeutung des Vaters überhaupt erklären zu müssen, ist eigentlich schon ein Unding. Also stell dir das mal andersrum vor, ne? Du würdest eine Mutter interviewen und sagen, was ist eigentlich die Bedeutung von Müttern für Kinder? Erklären Sie mir das mal. Also, das würden wir lachen, ne? Weil das eigentlich, trotzdem beantworte ich Sie gerne gleich, aber ich schicke das immer gerne voraus, weil man daran schon merkt, oder ich nehme es mal in meine Antwort mit. Der Vater ist allein deswegen von Bedeutung, weil er 50% der Gesamtelternschaft ist. Also da brauche ich kein Psychologe für zu sein, sondern kann einfach sagen, er ist die Hälfte der Elternschaft, deswegen gibt es erstmal überhaupt keinen Grund, dass er weniger Anteil hat am Erziehungsgeschehen. So, jetzt kommen wir aber natürlich auf den Aspekt, auf den du hinaus willst, dass natürlich, was Geschlechtsidentität betrifft, und jetzt fokussieren wir erstmal die Jungen, dann auch gleich kurz noch auf die Mädchen zu sprechen kommen, aber ich sage es auch ganz deutlich, als Vater von einem Jungen und auch von zwei Mädchen, aber auch theoretisch, klar, als gleichgeschlechtliche Identifikationsfigur ist die Bedeutung für den Jungen nochmal einen Tick höher. Meine Frau am Anfang auch gesagt, als wir einen Jungen kriegen, sage ich, also wenn ich ganz ehrlich bin, denke ich, ich bin dann doch zu 51% wichtig jetzt. Weil einfach dieser Aspekt, den ich ihm mitgeben kann und den meine Frau ihm nicht mitgeben kann, nämlich, was bedeutet männliche Identität, sich das per Modelllernen sozusagen bei mir anzugucken, das die Möglichkeit hat nur bei meiner Frau nicht, genauso wenig, wie ich sie bei meinen Töchtern habe. Und das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und dann müssen wir wieder Bezug nehmen auf das, was wir letzte Woche besprochen haben. Weil wenn, ich formuliere es jetzt mal positiv, wenn Väter sozusagen aus diesem Stereotyp traditioneller Männlichkeit, diesem Gefühlsverbot, über das wir letzte Woche besprochen haben, ausbrechen können, das reflektieren können, wenn die ihren Söhnen Emotionen wie Trauer, wie Angst, wie Hilflosigkeit einfach vorleben können, keine Raketenwissenschaft, einfach es, das, was da ist, auch dem Sohn zum Ausdruck bringen, dann ist das natürlich psychologisch betrachtet unschätzbar, weil der Sohn ja unbewusst und unmissverständlich lernt, zum Mannsein gehören diese Gefühle dazu. Egal, was die Gesellschaft sagt, egal, was mir da draußen präsentiert wird, man kann nicht mehr, das ist ja das Schöne, wenn man was, man kann nicht mehr, wenn man etwas einmal gesehen hat, das kann man nicht mehr löschen. Das ist das Schöne von Einzelbeispielen, die gegen die Regel verstoßen. Wenn der Junge einmal gelernt hat, ein toller Mann, ein respektabler Mann, ein Mann, den ich liebe, der hat Angst. Der hat, was weiß ich, hat sich entschuldigt mal, wenn er sich doof verhalten hat. Der kennt Trauer. Dann kann ich das in mir nicht mehr wirklich abspalten. Weil ich kann nicht mehr diesen Prozess durchlaufen, das muss weg. Und deswegen ist das von unschätzbarem Gewinn, um es jetzt nochmal deutlich zu sagen, nicht, dass der Vater präsent ist, das ist schön, sondern wenn der Vater emotional präsent ist. Also wenn er einfach nur präsent ist, aber zu 100% ein Männlichkeitsbild von Gefühlsabwehr dem Sohn beibringt, dann ist es keinerlei Hilfe für dieses Thema. Aber wenn er, ich sage es jetzt mal bewusst, ganz normal, menschlich, emotional präsent ist, dann ist das etwas, was dem Jungen psychologisch betrachtet Ja, so viel Schlechtes, was wir letzte Woche auch besprochen haben, über Süchte, über Psychosomatik, über all die Probleme, die wir als Männer kriegen von dieser Gefühlsabwehr. Davon wird er ein Stück befreit, sag ich jetzt mal großartig.
Also mein Eindruck ist auch immer, dass die Jungs sehr wenig Möglichkeit haben, realistische Erfahrungen mit Männern zu machen. Also ich meine, es zieht sich ja nicht nur durch die Familie, sondern es geht ja weiter im Kindergarten, es geht weiter in der Grundschule. So ab der weiterführenden Schule kommen mal mehr Männer ins Spiel. Was, glaube ich, Jungs immer wieder sehr vermissen oder auch oft nicht haben, ist so ein realistisches, emotionales Alltagsbild von Männlichkeit, was alltagstauglich ist. Männlichkeit ist immer irgendwie großartig, was Besonderes.
Oder ganz
so,
scheiße.
Ganz scheiße. Also es ist so, es ist immer sehr extrem, weil es nicht im Alltag stattfindet. Männlichkeit findet irgendwo statt. Keine Ahnung, bei Star Wars oder.
Ja,
genau. Und das, finde ich, ist für Jungs dann oft ein Problem. Also,
jetzt bringst du nochmal eine andere, die wir im Übrigen auch wissenschaftlich bedingen können. Das geht ja tatsächlich so weit, dass bei den meisten Eigenschaften auch, bis hin zu Geld und so weiter, die man untersucht, Männer tatsächlich eher an den Extremen des Kontinuums sind. Also genau das, was du so schön mit Worten beschreibst, finden wir auch mit Zahlen beschrieben. Und das ist natürlich fatal. Also das Wort realistisch, was du reinbringst, ist nochmal an der Stelle ganz wichtig. Genau, dass es etwas ist, was normal für sie damit auch ist. Und was sie insofern übernehmen können und was sie dann eben auch befreit von dieser Notwendigkeit, irgendwie grandios zu werden. Oder aber auch, wenn sie mal nicht grandios werden, sondern irgendwo Mittel sind, sich so abzuwerten, dass sie sozusagen, ich kann gar nichts, Depression, Sucht und so weiter. Nein, Mittel ist Mittel. Also das versuche ich ganz ehrlich meinen Kindern ganz bewusst vorzulegen, dass ich kein Blatt vor den Mund nehme bei den Sachen, wo ich denke, dass ich überdurchschnittlich bin. Guckt meine Frau manchmal, wenn ich das so arrogant auch sage und sage, nee, Französisch, da könnte ich so, dann war ich der Beste. So, dann kann ich dir helfen. Und, so. Und dann aber auch genauso sage, frag mich nicht bei Kunst oder Physik oder Chemie oder diesem naturwissenschaftlichen Kram, da habe ich keine Augen für. So ein Bild versuche ich auch wirklich ganz bewusst zu vermitteln, um von diesem Grandiositätsnotwendigkeit wegzukommen. Ja.
Dass das Jungs nicht bekommt, sieht man natürlich ganz stark an ganz vielen Krankheitszahlen, ganz vielen psychosomatischen Geschichten. Also ich finde, das kann man auch deutlich sehen, dass Jungs genau das eigentlich brauchen. So. Vielleicht noch mal ganz kurz, weil ich würde die Mädchen nicht ungern ganz außen vor lassen.
Ich auch gerade noch rein.
Weil ich finde auch schon, dass natürlich Väter auch deutlich Auswirkungen auf die Töchter haben. Also
genau. Wollte ich auch gerne noch rein. Ich bleibe bei meiner Aussage. Das ist, glaube ich, ich formuliere es mal andersrum. Der Verlust, wenn der Vater nicht emotional präsent ist, für die Jungen schlimmer ist, weil eben es was für die eigene Geschlechtsidentität macht. Das ist bei den Mädchen nicht der Fall. Aber nichtsdestotrotz, wir leben in einer Gesellschaft, wo Mädchen mit ganz vielen, wo Frauen mit ganz vielen Männern zu tun haben und wo mal, keine Ahnung, 90%, 85%, wie viel auch immer, heterosexuell sind und auch gerne vielleicht mit einem Mann zusammen sein wollen, ist es natürlich unglaublich wichtig, dass es ein, ja, realistisch, hast du vorhin reingebracht, ein, ich würde fast mal sagen, gesundes Männerbild gibt. Ganz häufig, muss man jetzt auch mal kritisch sagen, kriegen die Mädchen dann natürlich auch von anderen Mädchen, auch von anderen erwachsenen Frauen vielleicht, unbewusst wieder, ich will das den Frauen nicht vorwerfen, aber unbewusst ein Männerbild präsentiert, was sehr stereotyp ist, was von persönlichen Verletzungen geprägt ist, was gesagt, Sexualpädagoge, also was bis in die Sexualität hineingeht, also wie oft höre ich das noch, diese Vorstellung von wenn er einmal in Fahrt ist, geht er gar nicht, wenn er einmal geküsst hat, muss man bis zum Ende gehen.
Ja.
So, solche Vorstellungen in meiner Generation, wo ich so denke, wie wertvoll wäre das gewesen, wenn es da einen Vater gegeben hätte, der mit seiner Tochter, da reicht ja ein Gespräch mal, man muss ja nicht ständig mit seiner pubertierenden Tochter über sowas reden, aber ein Gespräch mal.
Wäre auch die Frage, ob sie das wirklich
sowas, ne? Der einfach ein realistisches, dass wir auch da wegkommen von diesem Arschloch und Traumprinz auf weißem Schimmel, Bildern, sondern normaler Mann mit Stärken, mit Schwächen, mit Gefühlen, mit Nervigkeiten und sympathischen Dingen, der viele fürsorgliche Dinge genauso machen kann und tun kann wie die Mutter. Es befreit sie als Frau im Übrigen, als werdende Frau, auch von der Notwendigkeit, ihre weibliche Stereotyp zu leben, weil wenn ich sozusagen da ein Stück ausbreche, was anderes mache, wird sie ja automatisch auch ein Stück von dieser Notwendigkeit befreit. Also da haben wir auf Mädchen den gleichen Effekt mit unserem Verhalten wie auf Jungen. Also völlig richtig. Ich habe schon bewusst die Zahl gewählt damals, 51-49, also auch bei meinen Töchtern bin ich genauso engagiert und habe auch dieses Thema genauso im Kopf. Mhm. Auch dieses Gender-Thema. Ich meine, keine Angst, 95% meiner Erziehung und meines Kontaktes drehen sich nicht um Gender-Themen, sondern einfach um Menschsein. Mhm. Aber ja, manchmal spielen sie eben eine Rolle und dann finde ich sie auch wichtig, sie zu thematisieren. Mhm.
Gibt es noch was, was dir wichtig wäre, nochmal zu dem Thema Vater zu sagen? So.
Was ja, ich überlege gerade, weil ich habe ja wirklich einen, gerade bei diesem Thema, einen extrem missionarischen
ja, dann,
Impetus. Ja. Aber ich glaube, du hast mich schon sehr, das, was ich jetzt noch höre, hast du mich vorhin schon sehr eingeladen, das zu sagen, nämlich die Dinge, die sich ändern müssen. Ich kann das vielleicht nur noch mal rekapitulieren. Mhm. Also wirklich auf dieser Ebene, die du eingebracht hast, dass wir die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern müssen. Aber wirklich meine Mission, warum habe ich diese Bücher geschrieben, warum mache ich diese Vorträge, ist wirklich, und da kann ich wirklich nur an alle appellieren, sich damit zu beschäftigen, ist wirklich diese unbewussten Stereotypen, die wir mit uns mittragen, für die man sich bitte auch, das ist nochmal mein Appell, bitte auch keine Vorwürfe macht, keine Selbstvorwürfe. Das ist etwas, das ist überhaupt nicht hilfreich. Als Therapeut sagen wir, Schuldzuweisungen sind nicht hilfreich. Ist, wenn man etwas erkennt, wo man irgendwie was blöd macht, Stereotyp ist oder so, dann mit einer Position absoluter Neugierde, wie wir immer sagen, rangehen und sagen, aha, das ist ja interessant. So mache ich das also. Das geht ja gar nicht. Also wirklich mit so einem Humor und Selbstgelassenheit, weil nur so ist man auch in der Lage, sich das anzugucken. Und da möchte ich Paare, also vielleicht nochmal ein Appell an Paare wirklich, Paare einladen, doch pränatal, also wirklich pränatal sich hinzusetzen und über diese Dinge zu sprechen.
Ja. Und, ja. Bei mir ist zum Beispiel, also ganz klar bei Pro Familia, also im Arztbereich, ich finde immer Geburtsvorbereitungskurs. Ja. Ja. Das ist sowas, wo ich jetzt, also mir jetzt nochmal auf die Fahnen geschrieben habe, ich werde mal gucken, ob ich nicht eine Hebamme gewinnen kann, ja, wirklich beim Geburtsvorbereitung sich zumindest ein oder zwei Abende so mal diesem Thema zu widmen.
Und glaube, dann dich mit reinzunehmen.
Ja, ja, deswegen.
Genau, weil das ist ja, der kennt eine Anekdote. Haben wir noch eine Minute?
Ja,
klar. Der kennt eine Anekdote, erzählen. Weil wir hatten natürlich so einen Geburtsvorbereitungskurs, meine Frau und ich, natürlich auch so einen Paarkurs beim ersten Kind, vor dem ersten Kind. Und da hatten wir sogar schon eine Hebamme, die dieses verstanden hatte. Mhm. Und die hat dann auch gesagt, so, jetzt machen wir mal einen Abend, vielleicht hat sie auch ein gutes Buch gelesen, ich weiß nicht, einen Abend, dass die Mütter untereinander sich mal austauschen über Sorgen und Ängste und so weiter. Und dass die Väter sich mal miteinander austauschen über Sorgen und Ängste. Entschuldigung. Und dann dachte ich nur schon, Mensch, das ist ja spannend. Mich mal interessiert, wer macht denn das jetzt mit den Vätern und so? Und dann sagte sie nur, naja, dann bitte ich jetzt mal die Väter, aber die Mütter sind ja nicht mehr ganz so beweglich, wir bleiben mal hier. Und dann bitte ich die Väter mal in den Nebenraum zu gehen und sich dann eben dort auszutauschen für anderthalb Stunden. Und wir rufen sie dann wieder rein, wenn die Zeit um ist. Und dann dachte ich, das ist ja interessant. Also sie bleiben mit den Müttern, die sozialisationsbedingt wahrscheinlich eh keine Schwierigkeiten gehabt hätten, sich über ihre Sorgen und Nöte und sowas auszutauschen, bleiben da und schickt uns in den Nebenraum. Mach das mal. Und ich weiß noch, wie ich da saß und dachte, gut, ist ja eigentlich mein Arbeitsfeld, aber ich bin ja privat hier. Also, und habe mich deswegen auch zurückgenommen und das nicht moderiert. Und es lief, wie es laufen musste. Total nette Männer. Und wir haben uns auch nett unterhalten, auch nicht irgendwie über Autos. Mhm. Aber wir haben uns einfach über technische Aspekte unterhalten. Wir haben uns unterhalten über, weiß ich noch, wie lange Zeit man als Lehrer kriegen kann rund um die Geburt. Da haben wir uns unglaublich empört, weil ich glaube nur einen Tag. Wirklich nur am Geburt, man muss am nächsten Tag wieder hin. Wir haben uns über Kinderwagenmodelle, welche das technisch Beste ist und so weiter unterhalten. Und wir haben uns überhaupt nicht unterhalten über Ängste, Sorgen. Nochmal. Wir nehmen Bezug auf die letzte Woche. Das ist doch nicht, weil wir doof sind. Alle Männer, die da saßen, waren gebildete, nette Männer. Sondern weil das eine Situation ist, die wir nicht gewohnt sind, was uns abtrainiert wurde, geradezu in der Kindheit zu tun als Jungen. Da braucht es tatsächlich so ein Konzept, Jörg, wo mit Unterstützung genauso was moderiert wird und wo dann auch wieder wir in der Jungenarbeit die Paare zusammengeführt werden und sie an die Hand genommen werden, das zusammen zu besprechen. Denn ganz kurz noch, du hast es eingangs nämlich erwähnt, das sind ja genau diese Paare, die schon Gleichberechtigung auf einer Einkommensebene haben mittlerweile, die, wenn Kinder ins Spiel kommen, diese Retraditionalisierung, die du besprochen hast, total erleben. Also es sagen uns ja die Zahlen, das sind nicht nur die traditionellen Paare, die dann, sondern auch diese Paare, die das eigentlich nicht wollten, rutschen langsam wieder in so eine Situation. Und das wäre doch vielleicht wirklich zu vermeiden. Ja. Also viel Erfolg für das Projekt. Proba wäre doch der absolute richtige Ort für.
Ja, würde zu unserem Arbeitsfeld sehr passen, muss man ganz klar sagen. So. Ja, ich würde vielleicht nochmal so aus der Perspektive, ich bin jetzt inzwischen, werde dieses Jahr 59, also ich bin ein alter Mann inzwischen.
Alter so,
ein alter Vater. Und ich finde nochmal so diese Perspektive, also wenn ich mir heute sehe, die 30-jährigen Männer, die jetzt gerade Vater werden, und das ist schon eine andere Perspektive jetzt, als alter Mann nochmal auf diese Vaterrolle zu gucken. Und ich denke immer, boah, ja, als junger Mann hatte ich auch ein bisschen Angst. Also diese Verantwortung, da kam mir was entgegen, boah, und dann ist schwierig, so, und also das kann auch beängstigend sein, aber so im Nachhinein denke ich, also dieser Gewinn, so, und umso älter du wirst, umso schöner ist es, Kinder zu haben. So, und ich bedauere es, dass ich nur einen Sohn habe, ich hätte jetzt gerne drei. Ich bin ein bisschen neidisch, also, dass du dich da entschieden hast, weil ich glaube, also umso mehr bleibst du mitbeteiligt am Leben, umso älter du wirst, so sind die Kinder und dann die Enkelkinder natürlich auch ein Bindeglied, das dich auch, ja, das dich emotional bindet, das dich bewegt. So. Und ich glaube, dass da Männer, die sich nur für Karriere, für Distanz, für im Alter sehr an ihre Grenzen kommen und dort sehr, sehr spüren werden, was das auch an Einsamkeit, was das an, auch was das für einen Preis hat.
Ja.
So. Und ja, das ist nochmal was, wo ich als alter Mann nochmal sage, ja, Männer, lasst euch bitte nicht so von diesen Helikoptereltern erschrecken. Also so muss man Elternschaft nicht leben. Man muss nicht eine super optimierte Elternschaft leben. Kinder werden schon von alleine groß und man gibt sich einfach Mühe und gibt das, was man kann.
Ja.
Und dann.
Und auch von dieser Angst, sich nicht ins. Diese Angst ist ja nur mehr als normal, wenn man das wichtigste Projekt seines Lebens angeht und keinerlei Ausbildung dafür genossen hat. Also alle anderen Reaktionen als Angst wären unmenschlich. Insofern würde ich eher sagen, genießt die Angst, aber sagen wir so, ich habe es gemacht, weil ich davor so Angst hatte. Ich wollte die Herausforderung, dieses Abenteuer. Sagen wir doch mal ehrlich, was in meinem Leben hat Wert, bleibenden Wert, vor dem ich keine Angst hatte? Also meine Frau ansprechen, große Angst, eine Ehe eingehen, große Angst, dieses Haus hier sanieren, unfassbar große Angst, diese Ausbildung, Psychologie oder so, große Angst, die Sachen in meinem Leben gewährt haben, die, vor denen hatte ich immer Angst. Was, wovor man die Angst hat, das ist Pipifax, also alles, was Spaß macht, davor hatte man meistens auch ein bisschen Angst. Also da versuche ich, du merkst es, die Männer da draußen wirklich, weil das ist wieder das passiert, wenn man eben, und jetzt greife ich nochmal kurz zum Schluss zurück auf letzte Woche, wenn man gelernt hat, diese Angst sofort abwehren zu müssen, die darf nicht sein, dann hat man hier ein Riesenproblem, weil man dann eben wieder dann doch lieber sagt, lieber nicht oder nur eins, weil sonst bin ich überfordert oder so. Sondern diese Angst einfach anzunehmen und zu sagen, ja, das macht mir Angst und die Angst sollte meine Sinne schärfen, also da sollte ich mich auch drauf konzentrieren. Gerne auch mal, also ich bin ja durchaus auch so ein Helikopter angehauchter Vater, gerne auch mal ein Buch zu lesen, was mir vielleicht im Nachhinein überhaupt nichts gebracht hat, aber einfach um die Angst so ein bisschen, dann fühlte ich mich gut mit dem Buch in der Hand und sich davon nicht abhalten lassen, ja.
Okay. Ja, das war doch jetzt ein schönes Schlusswort für Väter, so.
Ja.
Macht euch auf den Weg, ihr habt nur zu gewinnen. 100 Pro. Versprechen wir euch.
Genau.
Okay, vielen Dank, Björn.
Sehr gerne, Jörg.
Interessantes Gespräch. Danke. Das war Was für Kerle, der Profamilia Podcast fürs bewegte Männerleben. Abonnier den Kanal oder schreib uns eine Nachricht. Wir würden uns riesig freuen. Wir hören uns. Bis bald.